jetzt reißt er mal zusammen, nimm doch jetzt endlich Hilfe in Anspruch, dann wird alles gut. Also so dieses Stigma, der bräuchte ja nur. Das ist ein ganz erschwerendes, weil in einer Depression, wenn man da wirklich drinnen ist, dann kann man nicht.
Willkommen bei Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert.
Es sagt sich so leicht, das Wetter macht mich depressiv oder ich habe eine Winterdepression. Aber was ist eine Depression eigentlich wirklich? Was ist der Unterschied zu Traurigkeit und gelegentlichen Stimmungstiefs? Was macht diese Erkrankung mit den Betroffenen? Und wo gibt's Hilfe? Genau darum geht es in dieser Folge von Gesund informiert. Übrigens, die letzte Folge dieser Art. Ab 2025 wird sich die Stimme verändern und Gesund informiert gibt's wieder zweimal im Monat. Also bleibt dabei und klickt am besten direkt auf Folgen. Aber zurück zum Thema. Meine Fragen beantworten heute Frau Diplom-Ingenieurin Michaela Wambacher und Herr Dr. Omid Amusade. Frau Wambacher ist Obfrau des Vereins Achterbahn, einer unabhängigen Peer-Bewegung für psychische Gesundheit. Herr Dr. Amusade ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bei der Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit. Herzlich willkommen und schön, dass Sie beide sich die Zeit nehmen.
Danke für die Einladung.
Ebenfalls danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Wambacher, Sie selbst sind Expertin aus Erfahrung. Das heißt, Sie sind selbst oder waren selbst von einer Depression betroffen. Können Sie Ihre ganz persönliche Geschichte kurz als Einstieg in die Folge erzählen?
Ja, also Depression ist bei uns schon über einige Generationen eine Familienerkrankung. Mich hat es mit 12 Jahren das erste Mal erwischt. Es hat aber gedauert, bis ich 38 war und das erste Mal Hilfe in Anspruch genommen habe. Meine Erfahrung ist, dass eine Depression in dem Sinn ja nicht weggeht. Das ist so wie eine Sollbruchstelle im System. Und die kann durchaus auch wieder aufflackern, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich überlastet bin. Aber der Unterschied zu früher ist, dass ich heute Strategien habe und ein gutes Netzwerk und dadurch auch relativ rasch wieder aus einem Tief herauskomme. Also bei mir war es so, dass ich zunehmend weniger gegessen habe, dass der Appetit weg war, dass ich zunehmend Schlafstörungen hatte. Und das hat sich so weit gesteigert, dass ich 5 Wochen nicht mehr geschlafen habe, nichts mehr gegessen habe. Und ständiges Gedankenkreisen im Kopf, das, wo nur mehr noch 1, 2 Gedanken in meinem Kopf kursiert sind, wie, das schaffst du nicht, du bist jetzt am Ende, du kommst nicht mehr weiter, und mich das mehr und mehr hinuntergezogen hat, bis ich das Gefühl hatte, ich habe nur mehr noch 2 Möglichkeiten, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder mein Leben zu beenden. Ich habe mich dafür entschieden, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Herr Dr. Amusade, was sind denn die typischen Beschwerden einer Depression? Also woran erkenne ich die Erkrankung?
Typische Beschwerden einer Depression sind Bedrücktheit und Traurigkeit und das Verlust an Interesse an alltäglichen Dingen, dem man sonst nachgegangen ist. Das sind die 2 Hauptsymptome, die WHO auch empfiehlt abzufragen. Daneben gibt es natürlich auch noch eine Reihe an anderen Symptomen. Das ist die Schlaflosigkeit oder auf der anderen Seite vermehrtes Schlafbedürfnis und eine Tagesmüdigkeit, was wir ja schon gehört haben, Gedanken an Tod und Suizid, also Selbstmord, dann gereizte Stimmung, Körperwahrnehmungs-, also bestimmte körperbezogene Empfindungen, von denen man vermutet, dass körperliche Erkrankungen im Hintergrund stehen. Das sind so hypochondrische Befürchtungen und eine Reihe anderer Symptome. Grundsätzlich muss man sagen, das, was ich bis jetzt geschildert habe, lässt jetzt noch kein klares Bild irgendwie erkennen der Depression. Das liegt daran, dass die Depression ein besonders vielgestaltiges Bild zeigen kann und dass man versucht, diese Vielgestalt irgendwie zu fassen, ne? Also man denkt wohl in erster Linie an diese teilnahmsarme Depression, die Kollegin ja auch geschildert hat, sehr eindrücklich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine agitierte Form der Depression, die ein sehr gehetztes Bild präsentieren kann, oder Depressionen, die sehr von Angst dominiert sind, Befürchtungen, Selbstabwertungen und dann eben zum Beispiel eine sehr hypochondrisch dominierte Art der Depression, wo Befürchtungen im Vordergrund stehen, an Erkrankungen zu leiden, die leider Gottes aber niemand diagnostizieren kann.
Jetzt geht es uns allen ja nicht immer hundertprozentig gut. Jeder ist einmal traurig, jeder ist einmal antriebslos. Was ist denn wirklich der Unterschied zu diesen gelegentlichen Interessenslosigkeiten, Antriebslosigkeit? Was ist wirklich der Unterschied zu einer Depression?
Das ist eine besonders schwierige Frage. Wenn man es formal beantworten will, so wie man es zum Beispiel in den Facharztprüfungen von uns verlangt, dann muss man sagen, dass eine depressive Episode ein gewisses Zeitkriterium erfüllen muss, also mindestens 2 Wochen müssen die Symptome vorliegen und sie müssen der Gestalt sein, dass sie den Alltag des Betroffenen sehr stark beeinträchtigen, also klinisch signifikant, wie wir uns ausdrücken, beeinträchtigen. Und also das subjektive Leid muss zum Beispiel empfunden werden. Ein bisschen plastischer formuliert kann man es vielleicht auch anders ausdrücken. Im Grunde ist ein krankhafter Zustand dadurch gekennzeichnet, dass man abnormal auf alltägliche Dinge, auf normale Dinge reagiert. Und umgekehrt liegt kein krankhafter Zustand vor, aber vielleicht eine Krise, wenn man normal auf abnormale Situationen reagiert. Ne? Beide Dinge können ähnlich aussehen. Aus dem Alltag gesprochen muss man aber sogleich sagen, dass auch diese Regel zerbricht an der Realität und die meisten Klienten und Patienten, die in der Krise kommen, zeigen im Prinzip ein sehr ähnliches Bild, egal ob jetzt eine Erkrankheit dahinter steht oder eine Situation, ein Trauma, ein Verlust oder ähnliches. Ne?
Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu erkennen, ob ich jetzt in einer Krise bin oder in einer Ausnahmesituation oder ob wirklich eine Erkrankung dahinter steckt. Frau Wambacher, wie war das aus Ihrer Erfahrung? Wann haben Sie gemerkt, ich muss mir jetzt Hilfe holen? Was war das ausschlaggebende Punkt?
Bei mir war der Moment, wie sich alles so verengt hat, dass ich nicht mehr schlafen konnte, dass ich nicht mehr essen konnte, dass ich keinen Sinn mehr gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, ich stehe auf einer Wand und da gibt es keine Türen hinaus. Und wo die ganze Hoffnung weg war. Und eben dieser Moment gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, so, das war's jetzt. Ich wollte im Prinzip nicht sterben, aber ich wollte aus dieser Situation hinaus. Meine Depression war ja gekoppelt mit ganz vielen Phobien. Und da hat natürlich auch eine Arztphobie dazugehört und eine Therapeutenphobie und eine Spritzenphobie. Und deswegen hat es mir das auch so schwer gemacht, früher schon Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe ja alles vermieden und am Ende keine Kontakte mehr gehabt, mich versteckt zu Hause, wenn wer auf Besuch gekommen ist. Also war das unvorstellbar, dass ich in die Psychiatrie gehe oder zu einem Arzt, ohne Alkohol zu trinken. Das war eben ein großes Thema auch. Jüngeren Erwachsenenleben, dass ich mich mit Alkohol therapiert habe, wenn ich Situationen ausgeliefert war, denen ich mich nicht gewachsen gefühlt habe. Die aber da beschlossen gehabt, in dieser wirklich schlechten Phase nicht Alkohol zu trinken. Und deswegen waren die 2 Möglichkeiten, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder mir das Leben zu nehmen. Und bin im Zimmer im Bett gelegen. Und war fürchterlich verzweifelt, weil es so ausweglos war. Und dann ist es klingt jetzt wirklich komisch, aber es war so, ein warmes Licht links von mir, also Wärme aufgetaucht. Und es wurde mir die Frage gestellt, woher auch immer. Und was glaubst du, was nachher ist, wenn du dich suizidierst? Was ist, wenn es noch schlimmer ist als jetzt und du kannst es nicht mehr steuern, weil der Seele halt irgendwo schwebt und du kannst das mit dem Verstand nicht mehr steuern und du lebst dann ewig in einem grausamen Zustand. Und das hat mich gerettet. Und genau diese Frage. Und ich habe dann beschlossen, zu meinem Mann gesagt, für mich in die Psychiatrie, ich muss was tun. Und es war dann auch schrecklich die erste Woche, habe aber dann gelernt, wieder schrittweise aus diesen Phobien herauszukommen, aus der Angst. Und das hat dann natürlich auch die depressive Symptomatik verbessert, hat natürlich Medikamente, Therapien gegeben und das hat mich schon der psychiatrische Aufenthalt wirklich gerettet.
Bleiben wir noch kurz bei diesen Erkrankungen oder Nichterkrankungen. Wer darf denn eine Diagnose stellen? Sie haben gesagt, Sie sind in die Psychiatrie gefahren. Vielleicht können Sie kurz sagen, was ist die Psychiatrie? Wo sind Sie konkret hingefahren? Hat sie behandelt oder wer hat die Diagnose gestellt?
Aber ich bin ins damalige LSF in Graz gegangen. Dort war Wochenende. Das war besonders schlimm, weil eigentlich niemand da war, der mir sagen konnte, was ich habe. Und der Montag war dann der Tag des Schreckens mit einem vorbeigehenden Blutabnahme und Therapiegespräch mit dem Arzt. Aber die Diagnose ist dann eben im Laufe dieser ersten Woche gestellt worden. Natürlich gibt es ja immer Teambesprechungen. Ich schätze einmal, aus dem heraus, wie man mich kennengelernt hat, aus fachlicher Sicht und so weiter, mit Sozialarbeitern, mit die Diplompflegerinnen habe ich ja damals genervt am Wochenende. Die werden wahrscheinlich auch befragt worden sein. Ich schätze einmal, gehe jetzt einmal davon aus, dass da im Team der Fall sozusagen besprochen wird.
Also im Grunde ist damit das praktische Vorgehen beschrieben, das ist sicher interdisziplinär in aller Regel. Traditionell sagt man natürlich, dass der Arzt die Diagnose stellt, sprich das ist der Facharzt oder der Allgemeinmediziner. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, auch klinische Psychologen können auch zu einer Diagnose finden und auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen haben mittlerweile, beziehungsweise deren Vertretung und auch Verbände haben mittlerweile Leitlinien zur Diagnosefindung.
Kommen wir zu den Ursachen für eine Depression. Gibt es Ursachen? Sie haben gesagt, Sie haben schon an einer Angststörung gelitten und die Depression war die Folge. Gibt es immer einen Auslöser? Gibt es Ursachen? Kann man das überhaupt sagen?
Die meisten gehen davon aus, dass man von einer multifaktorellen Genese der Depression ausgehen muss. Damit ist gemeint, dass verschiedenste Faktoren da zusammenspielen, bis eine Depression dann klinisch in Erscheinung tritt. Meistens werden in diesem Zusammenhang genannt genetische Faktoren, biografische Ereignisse. Also ein biografisches Ereignis wären Traumata zum Beispiel, die mitunter auch depressive Symptomatik auslösen können oder auch chronische Belastung, ne? Sprich am Arbeitsplatz, in der Beziehung oder sonst wie. Daneben sind aber auch biochemische Faktoren zu nennen. Ne? Das ist alles das, was man unter dem Thema Botenstoffe im Hirn zusammenfassen könnte, als Schlagwort, wenn man so will. Ja, aber es gibt auch rein psychologische Faktoren, sicher nicht zu vernachlässigen. Als Beispiel, wenn man hernimmt, wenn jemand sehr stark zum Perfektionismus leidet, ne? Das macht natürlich Arbeit, ne? Und wenn das sehr ausgeprägt ist, macht das viel Arbeit und zum Schluss kann es einfach zu viel sein. Und auch dies kann dann in Insuffizienzgefühle zum Beispiel münden und zum Schluss Depressionen mit auslösen oder umgekehrt am anderen Spektrum der Persönlichkeitsakzentuierung, wenn man alles vor sich herschiebt, ne? Also wir nennen es Prokrastination. Auch dies kann natürlich dann zu viel sein und auch an dem kann man dann erkranken, wenn man so will, oder es kann eine Krankheit auslösen. Vielleicht darf ich eins noch zur genetischen Belastung sagen. In erster Linie ist festzuhalten, dass man eine familiäre Belastung beobachten kann. Ob man aus dem rückschließen darf, dass es eine rein genetische Belastung ist, die zur Depression führt, das wage ich zu bezweifeln. Man muss nur zum Beispiel an Kinder betroffener Eltern denken, also wo Eltern psychisch erkrankt sind, ne? Auch die müssen sehr viel Leid mittragen. Und wenn die ihrerseits dann erkranken, muss man sagen, da muss ich nicht die Gene zur Hilfe holen, um mir das zu erklären.
Ne? Ja, da wollte ich nur sagen, also ich komme aus einer Familie mit Belastung einem erkrankten Elternteil mit 4 Kindern. 2 haben sozusagen oder leiden immer wieder unter depressiven Phasen und 2 überhaupt nicht. Also sie sind derart resilient. Da gibt es sicher genetische Faktoren, aber auch erlerntes Verhalten und in unserem Fall eine Hochsensibilität, wo immer die Antennen, so feine Antennen ausgefahren waren wo man alles mitbekommen und verinnerlicht hat, wo man vielleicht selbst über Jahre Schuldgefühle gehabt hat, wo man versucht hat, zu helfen, zu unterstützen und dann aber aufgelaufen ist.
Stellen wir im Podcast und generell auch aus Gesundheitsförderungssicht ja immer die Frage, kann ich vorbeugen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Also mir kommt vor, das kann gerade beim ersten Mal, kann es einen aus dem heiteren Himmel erwischen. Da rechnet man ja nicht damit. Insofern kann man auch nicht vorbeugen. Was sicher, das hört man halt eh in allen Sendungen, in allen Gesundheitssendungen. Man kann schauen, dass man relativ gesund lebt, dass man einen regelmäßigen Rhythmus hat, dass man ein gutes Netzwerk hat an Freunden und ausreichend Bewegung macht, sich gesund ernährt, aber das schützt auch nicht unbedingt. Also wenn Ereignisse eintreten, die schwierig sind, traumatische wie Tod, Unfall, sonstige Dinge, kann dann das natürlich auch, wenn man noch so gut aufgestellt ist, in ein Tief reißen. Der eine kommt mit einer Trauerphase hinaus, der andere bleibt drinnen hängen oder die andere. Und insofern, gerade beim ersten Mal ist es sehr schwierig, weil man natürlich auch glaubt, mich erwischt das möglicherweise. Oder man denkt gar nicht drüber nach. Es ist ja in der Gesellschaft jetzt nicht so ein Thema. Da will man auch nicht hinschauen. Es ist ein großes Tabu. Und so hofft man halt wahrscheinlich, dass man auskommt oder denkt gar nicht drüber nach. Aber eben dieses erste Mal kommt so unverhofft eigentlich, ist meine Erfahrung.
Vielleicht darf ich eins ergänzend festhalten. Eins muss klar sein, wir sind nicht so weit, dass wir in der Ursachenforschung noch nicht so weit, dass wir tatsächlich Präventivmaßnahmen empfehlen können. Alles, was bisher genannt wurde von der Michaela, sind prophylaktische Maßnahmen. Das heißt, man kann allenfalls damit die Risiken etwas minimieren, aber viel mehr kann man tatsächlich nicht tun.
Ich glaube, das ist jetzt aus dem Gespräch schon ganz gut herausgekommen. Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Was passiert dann, wenn die unbehandelt bleibt? Was sind mögliche Folgen?
Das stimmt. Die Depression ist eine nicht unbedeutende Erkrankung, auch gesellschaftspolitisch. Wenn sie nicht behandelt wird, das kann man nicht eindeutig jetzt beantworten. Es hängt vom Schweregrad der Erkrankung ab. Und eben, was man unter Behandlung versteht, leichte Depression wird man in aller Regel eher therapeutisch, also sprich psychotherapeutisch oder halt durch Gesprächstherapie behandeln. Spätestens bei einer mittelgradigen oder schwergradigen Depression wird das nicht zureichen und da wird man medikamentös behandeln. Wenn man dies nicht tut, jetzt gerade bei schweren, nimmt das Risiko zu, dass die Erkrankung chronifiziert. Das kommt bei sage und schreibe 20% aller Erkrankten vor, also ist kein geringes Ausmaß. Und natürlich, es treten Komorbiditäten auf. Wir haben schon gehört, Alkohol zum Beispiel ist eine schwere Komorbidität, die im Verlauf einer Depression auftreten kann. Das macht alles viel schlimmer. Und auch das haben wir heute schon gehört, dass die aufdrängenden Suizidgedanken, Gedanke an Tod, ist natürlich ein drohendes Damoklesschwert, gerade in der Behandlung der schweren depressiven Episode. Man muss sich vorstellen, dass wir bei dieser Erkrankung ungefähr 10-15% der Patienten tatsächlich durch Suizid verlieren.
Sind wir eh schon bei der nächsten Frage. Und zwar würde mich interessieren, wo finden denn Betroffene Hilfe? Frau Wambacher, Sie haben gesagt, Sie sind ins Krankenhaus direkt gefahren. Wo soll ich mich hinwenden, wenn ich vermute, eine Depression zu haben oder wenn diese Symptome bei mir auftauchen?
Na, ich habe die große Schwierigkeit gehabt, diese Hürde zum professionellen System zu nehmen. Ich glaube, das gibt es beim ersten Mal sehr oft. Überhaupt, weil die Stigmatisierung so hoch ist, weil die Angst besteht, für verrückt gehalten zu werden. Gerade im ländlichen Bereich ist das massiver als in der Stadt, wenn man sich kennt. Also ich habe das so gemacht, dass ich eben diese Hürde so nehme, dass ich im Freundeskreis einmal geschaut habe, wer hat damit Erfahrungen. Und da sind wir über eine Freundin ist Kontakt hergestellt zu zwei weiter entfernte Freundinnen, wo ich dann erfahren habe, dass die eben auch das Problem hatten während dem Studium. Die habe ich angerufen und habe einmal so den ersten Austausch und was die gemacht haben und das wieder weggegangen ist. Das war sehr in dieser ganz schweren Zeit ganz eine wichtige Begleitung. Und also die Selbsthilfe, der Erfahrungsaustausch, andocken bei Selbsthilfevereinen kann, wenn man diese Hürde hat, professionell das Angebot anzunehmen, sicher hilfreich sein, weil wir jetzt zum Beispiel auch vom Verein Achterbahn dann die Brücke bauen können zur professionellen Versorgung. Also da sehen wir eben auch unsere Aufgabe zu vernetzen, hinzuweisen, was es gibt. Und wenn ich schon mehr weiß, wenn ich mir traue, sozusagen, ist natürlich das Andocken in den niederschwelligen psychosozialen Zentren, die es überall in der Steiermark gibt, in Graz und in den Regionen, kann man natürlich auch andocken. Das erfährt man in der Gemeinde, das erfährt man über Internet und so weiter, wer da, welche Angebote es gibt. Da gibt es auch immer ganz niederschwellig diesen Krisendienst, wo man sich hinwenden kann. Also das wäre so für mich der Tipp. Oder es gibt eben natürlich auch jetzt im vormals LSF, heute LKH2 Standort Süd, natürlich auch die Akutambulanz, die du ja, glaube ich, mit aufgebaut hast, gell? Soweit ich weiß, wo ich mich auch hinwenden kann.
Das kann ich nur von meiner Seite auch bestätigen. Wichtig ist aus meiner Sicht zu vermitteln, dass man nicht alleine steht, ne? Weder als Patient, es gibt viele Betroffene, auch nicht als Angehöriger, es gibt auch viele Angehörige von vielen Betroffenen. Und man steht aber auch da nicht allein, weil sehr viele Einrichtungen auf ganz verschiedenen Ebenen mit ganz verschiedener Erreichbarkeit und Kompetenz gibt, die da zur Verfügung stehen und Hilfe anbieten.
Wie kann man als Angehöriger unterstützen? Was soll ich vielleicht nicht tun? Und vielleicht können Sie auch kurz erzählen, was hat Ihnen geholfen?
Also ich bin ja Angehörige und Betroffene, deswegen traue ich mir dazu ja auch etwas sagen. Mir hat geholfen, mir persönlich hat geholfen, Freundinnen, die einfach gekommen sind und da waren, ohne dass sie Druck gemacht haben. Also meine zwei besten Freundinnen haben sich ja nie gesagt, du musst jetzt was tun und machen du, sondern die waren einfach da, haben vielleicht irgendwo was fallen gelassen, was die kennt das auch. Was ich mache meiner Familie, wenn so ein Fall ist, also ein bisschen die Angst besteht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass ich Dinge hinlege, unkommentiert, Bücher, Flyer und halt immer nachfrage, wie es geht und immer wieder so vorsichtig versuche, wie kann ich die unterstützen, was gäb's, aber sehr, sehr vorsichtig und sehr sensibel, weil es sonst sein kann, dass die Personen zumachen und dass gar nichts mehr geht, habe ich auch erlebt. Ich habe schon viele Fehler gemacht, viel Druck aufgebaut, gerade im familiären Kreis. Immer wieder Kontakt aufnehmen, immer wieder den Menschen neu begegnen, schauen, wie ist der Zustand heute, wo, und auch abzuschätzen, wo wird's gefährlich, wo muss ich handeln, also Befremd- und Selbstgefährdung, und wo muss ich es einfach auch einmal akzeptieren und annehmen, dass es so ist, wenn mein Angehöriger die Hilfsangebote, die Hände, die ihm gereicht werden, nicht annimmt. Das kann auch sehr viel Druck herausnehmen. Und ich denke mir da, wenn man da ist und vielleicht da und dort was fallen lässt, dann löst es was aus und dann ändert sich möglicherweise auch in den Betroffenen etwas. Aber man darf es nur hoffen, verlangen kann man es nicht.
Also die perfekte Strategie gibt es?
Nein, überhaupt nicht.
Stelle ich mir auch ganz schwierig vor, wenn man selbst Angst um den Betroffenen hat, da den richtigen Weg zu finden und eben nicht überborden, aber trotzdem Hilfe anzubieten und auch zu wissen, wann muss ich Hilfe holen.
Oder gemeinsam aushalten, einfach aushalten und aufhören, Druck zu machen. Weil der Druck natürlich auf den Betroffenen seinen Zustand verschlechtern kann und eben, wie schon gesagt, auch das bewirken kann, dass er dann gar nichts mehr macht und nicht mehr erreichbar ist. Und das wäre das Blödste.
Herr Dr. Amosade, wie finde ich den richtigen Weg als Angehörige?
Tatsächlich ist es so, dass sich Patientinnen sehr häufig beschweren über, wie hast du es genannt, grenzüberschreitende oder sich aufdrängende Angehörige. Das scheint eher einen negativen Einfluss zu haben auf den Behandlungserfolg, sage ich jetzt einmal, oder auf die Initiative des Patienten, dann sich Hilfe zu suchen. Wichtig ist sicher, die Erkrankung oder die Krise ernst zu nehmen und offenes Ohr zu haben und darüber zu reden, aber ohne sich aufzudrängen und vielleicht aber auch den Vorschlag zu machen, sich Hilfe zu holen. Also damit sollte man nicht hinteranhalten.
Ich stelle die nächste schwierige Frage, ist Depression heilbar?
Tja, tatsächlich, wieder eine schwierige Frage, nur schwierige Fragen.
Da gibt es ja den Antonowski, wo man sich so eine Schiene vorstellt, ganz gesund und sehr krank und wir liegen sowieso immer irgendwie dazwischen. Was ist heilbar? Also aus meiner Erfahrung kann man sagen, man kann bis zu einem gewissen Grad genesen und wir sagen immer, es ist auch möglich, wenn die Krankheit weiter besteht, dass man ein zufriedenes Leben führen kann. Ich glaube, es ist ein hoher Anspruch zu sagen, das ist heilbar.
Genau, ja. Also im Prinzip kann ich das unterstützen. Ich glaube, was wesentlich ist, ist, dass man für jede Patientin ein differenziertes Bild gewinnt. Ne? Wo liegt sie gerade? Ist das eine sehr leichte Verlaufsform, sage ich einmal? Ist es schon sehr häufig wiedergekehrt, die Symptomatik? Wurde sie schon behandelt oder nicht?
Also wirklich eine sehr individuelle Frage. Und ich höre auch, es geht eher darum, mit der Krankheit leben zu lernen. Und einen Umgang zu finden, mit dem man trotzdem gut leben kann.
Wobei ich die Hoffnung jetzt nicht nehmen möchte, aber ich glaube, für sich selber, um diesen so ein Bild zu entwickeln, vielleicht gemeinsam mit einem Therapeuten, Ziele, was will ich erreichen? Da steht vielleicht nicht an erster Stelle heilbar, wann bin ich gesund, sondern wie kann ich mit dorthin arbeiten, dass ich ein zufriedenes Leben leben kann, trotz, auch wenn Symptome weiter bestehen und ich freue mich, wenn sie nicht weiter bestehen, aber...
Stimmt, um nicht ein allzu pessimistisches Bild zu bieten, muss man ja auch sagen, dass besonders in der Psychotherapie ja auch eine depressive Episode oder Symptomatik entsprechende auch Anlass für eine sehr positive Veränderung sein kann. Ne? Also es kann ja die Depression auch darauf hinweisen, dass etwas nicht passt und dass etwas veränderungswürdig ist, nämlich in aller Deutlichkeit.
Ja genau, wie man gesagt, das ist eine Notbremse der Seele.
Ich unterbreche jetzt kurz für eine Frage. Gefällt dir unser Podcast? Wenn ja, dann erzähle doch auch anderen davon. Du hilfst uns damit, verlässliche und unabhängige Gesundheitsinfos an möglichst viele Menschen zu bringen. Abonniere unseren Podcast und teile Folgen in sozialen Medien. Danke für deine Unterstützung und schon geht's weiter. So, jetzt sind wir bei den Stichwörtern, nämlich bei den Behandlungsmethoden, Psychotherapie und Medikamente. Erste Frage, gibt's noch was, das helfen kann? Und zweite Frage, vielleicht können Sie einfach kurz erklären, Thema Medikamente, was sollte man dazu wissen? Und auch Thema Psychotherapie, wie funktioniert das? Wie finde ich Psychotherapie? Also so ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Dinge, die man wissen sollte.
Nun gut, das sind viele Fragen auf einmal. Vielleicht bei der ersten zu beginnen, um sie nicht aus dem Auge zu verlieren, es gibt tatsächlich sehr viele andere Methoden, die in Anwendung sind in der Behandlung der Depression, außer Medikamente und Gesprächstherapie. Zu nennen sind zum Beispiel die Lichttherapie. Dann gibt es die Schlafentzugstherapie, auch gibt zum Beispiel die transkranielle Magnetstimulation und für therapieresistente Depressionen gibt es sowieso noch eine Reihe von anderen Möglichkeiten bis hin zur Elektrokrampftherapie. Ja, Medikamente, in aller Regel wird die depressive Episode mit Antidepressiven behandelt. Neben Antidepressiven sind andere Medikamente noch im Einsatz, also Beruhigungsmittel oder Anxiolytika, das ist alles gleichbedeutend verwendet, also angstlösende, beruhigende Medikamente. Jene können abhängig machen, also es besteht ein gewisses Risiko, davon abhängig zu werden. Das heißt, wir setzen es normalerweise ein, als mein erfahrener Oberarzt hat immer gesagt, als Feuerlöscher. Und dann muss man aber schauen, dass man den Feuerlöscher, den Hahn auch wieder mal loslässt, ne, und dann wieder zurückgeht. So eingesetzt ist es gehörig und auch sehr effizient. Ansonsten kann man auch viel Schaden anrichten. Also Antidepressiva selbst machen nicht abhängig. Das ist ein Mythos, dem wir oft begegnen. Die Beruhigungsmittel können abhängig machen, genau. Müssen nicht, vor allem nicht, wenn man sie gehörig einsetzt und dann auch unter Beobachtung hat. Wichtig ist, und das habe ich Ihnen tatsächlich bisher unterschlagen, beim Absetzen der Antidepressiva sollte man schon auch aufklären, dass da Symptome auftreten können, wenn man es zu rasch macht. Das haben wir sicher in der Vergangenheit unterschätzt. Mittlerweile weiß man, dass man eigentlich sich viel mehr Zeit lassen muss. Also man sollte sich tatsächlich meist, es gilt für die meisten Medikamente, einige Monate Zeit lassen mit der Reduktion, weil ansonsten können Symptome in Erscheinung treten, wo man diskutiert, ob das Entzugs, ob man nicht trotzdem Entzugssymptome dazu sagen kann.
Neben den Medikamenten gibt es ja auch Psychotherapie, wie Sie beide schon erwähnt haben. Wie wirkt die Psychotherapie bei einer Depression?
Also das Wichtige aus meiner Erfahrung ist, dass dieses Hinterfragen der Gedankenwelt zum Beispiel, der Ängste, das einmal anzuschauen, wo kommt das her, was sind überhaupt, was geht überhaupt vor, das ist einmal zu reflektieren, was bisher auch in der Gedankenwelt passiert ist, ist einmal ganz wichtig für Aha-Erlebnisse. Und dann kann man natürlich auch, was ich wichtig finde, dieses lösungsorientierte Arbeiten an Zielen, an Veränderungspotenzialen. Das kann oft sehr schmerzhaft sein. Und es gehört halt immer gewisse Disziplin dazu und eben der richtige, also der passende Therapeut oder Therapeutin, wo die Chemie stimmt, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich wirklich alles ansprechen kann, was mich beschäftigt. Und der dann auch darauf eingeht, selbst wenn er was vorgehabt hat oder das nächste Mal macht, dass er auch auf das eingeht. Ich finde, am wichtigsten sind diese Aha-Erlebnisse und Denkprozesse bewusst anzuschauen und auch zu verändern.
Es gibt besonders in Österreich sehr viele therapeutische Schulen, die ganz viel verschiedene theoretische Modelle aufweisen und auch ganz viel verschiedene Praktiken haben. Und zum Glück scheint eher die Haltung, so wie du es schon genannt hast, die Haltung des Therapeuten ausschlaggebend für den Behandlungserfolg zu sein.
Zum Thema Psychotherapie haben wir im nächsten Jahr eine Folge geplant. Da wird es dann noch viel nähere Infos dazu geben. Jetzt würde mich noch interessieren, Frau Bambacher, was sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie Tipps im Alltag mit der Erkrankung? Was kann ich selbst tun, um eben gut mit der Erkrankung zu leben?
Ja, dass ich mir eine Wochenstruktur zurechtlege, wie auch immer die ausschaut, mit Freunde treffen, Selbsthilfegruppen, wenn das passt, besuchen. Welche Ziele stecke ich mir? Möchte da kochen zum Mittag? Lade ich Freunde ein? Treffe ich mich mit Freunden? Gehe spazieren? Habe ich vielleicht eine Affinität zu Tieren? Hilft mein Hund oder wie auch immer? Also wichtig ist, dass nicht also ein Strudel und ein Teig ist, sondern dass man sich wirklich mit Hilfe vielleicht auch mit Beratungen eine so eine Tagesstruktur oder Wochenstruktur zurechtlegt. Und das möchte die Achterbahn ja auch mit dem täglichen Angebot. Es gibt ja jeden Tag eine Selbsthilfegruppe, auch Lichtblicke erzeugen sozusagen. Selbst wenn ich mich in der Früh sinnlos fühle, ich weiß, jetzt ist dann Frühstück und Kaffee, da gehe ich hin, da weiß ich, da kann ich mich austauschen, da geht es mir nachher besser, dass man Lichtblicke hat, auf die man sich freuen kann, oder eine Radiosendung. Oder ein gutes Essen, wie auch immer, dass man das kultiviert. Etwas, worauf ich mich freuen kann und das dann aber auch machen, wenn man es sich vorgenommen hat und vielleicht auch schauen, dass man jemanden hat, der einen dann stupst, wenn man weiß von sich selber, ich biege da vielleicht wieder ab.
Kleine Schritte, sollte sie tatsächlich die Ziele nicht zu hoch stecken, weil ansonsten frustriert man sehr schnell. Also kleine Schritte, Babyschritte, wie es in einem bekannten Film heißt, ja. Das ist sicher angemessen, ja. Und Tagesstrukturierung, wie du schon gesagt hast.
Das kann man aber auch lernen. In den psychosozialen Zentren gibt es ja auch das Angebot der Tagesstruktur. Wenn ich das selber nicht schaffe, weil ich es sehr lange nicht gehabt habe, zahlt sich es auch aus, dort anzudocken. Das kann man das auch wieder erlernen, wenn man es verlernt hat oder nie gelernt hat, wenn man aus einem System kommt, wo es das nicht gegeben hat.
Was sind denn so die häufigsten Missverständnisse und Klischees, die Ihnen beiden in Ihrer Arbeit begegnen?
Ja, das sage ich immer wieder, diese Angst, die Angst für verrückt gehalten zu werden, weil in der Bevölkerung die Aufklärung noch so nachhinkt und auch gerade am Land auch die Meinung vorherrscht, jetzt ist der verrückt geworden, was würden wir als nächstes anstellen? Und das ist, glaube ich, eine der größten Hürden, dieses Nicht-Aufgeklärt-Sein, diese mangelnde Aufklärung in der Bevölkerung und dann diese Bilder, die man vielleicht über Filme, über Medien vermittelt bekommt und so verinnerlicht, dass man also psychische Erkrankung ein Konvolut ist, der Verrückte sozusagen, und nicht weiß, wie viele Diagnosen es gibt, welche Ausformungen und so weiter, weil einfach diese Aufklärung fehlt und das führt dann dazu, dass die Betroffenen verunsichert sind, dass sie vielleicht das Haus nicht mehr verlassen, dass sie sich in der Gesellschaft unwohl fühlen, weil sie glauben, es wird vielleicht erkannt, sie könnten möglicherweise eine Erkrankung haben, dass sie dann nicht darüber sprechen, dass sie dann vielleicht oftmals viel zu spät Hilfe in Anspruch nehmen.
Genau, das ist besonders perfide an dieser Erkrankung, dass man das Ausmaß der Belastung nicht eindeutig wahrnehmen kann. Und besonders qualvoll ist eigentlich für die Betroffenen die Stigmatisierung und die Haltung, die damit verbunden ist, ja vor ihnen selbst nicht Halt macht. Auch sie haben ja das Leben in derselben Gedankenwelt bis dorthin, ne? Und können sich selbst ja auch nicht vergeben, dass ihr Wille geschwächt ist, dass ihre Motivation geschwächt ist, dass der Antrieb nicht da ist. Und man kann es eben nicht wahrnehmen und das ist eine besonders ungünstige Situation. Ja, und da muss man eben ansetzen in der Aufklärungsarbeit und in der Behandlung, auch in der therapeutischen Arbeit.
Das ist natürlich auch ein Stigma, wenn wir das so verstehen, dass man das Angehörige sagen, das gibt's ja nicht, das musst du ja, brauchst dich ja nur ein bisschen zusammenreißen, kannst in die Arbeit gehen.
Er kann,
du gibst so schnell auf und jetzt reißt er mal zusammen. Nimm doch jetzt endlich Hilfe in Anspruch, dann wird alles gut. Also so dieses Stigma, der bräuchte ja nur. Das ist ein ganz erschwerendes, weil in einer Depression, wenn man da wirklich drinnen ist, dann kann man nicht.
Wie geht man dann als Betroffener am besten mit solchen Aussagen um? Sie haben gesagt, reiß dich mal zusammen, andere schaffen es ja auch oder wie auch immer.
Also wir empfehlen, dass man sich objektive Informationen einholt und sie mit dem wappnet, ne, damit man dieser Stigmatisierung entgegengehen kann, ne, und auch für sich selbst, damit man sich selbst vergeben kann praktisch, ne, dass man krank ist. Das ist nicht so einfach wie beim Knochenbruch zum Beispiel, ne, wo man sie sehr leicht distanzieren kann. Eben bei der Erkrankung, muss man sich vorstellen, ist der Wille selbst betroffen, das Gemütsleben selbst betroffen. Man kann sie nicht von sich selbst distanzieren in diesem Sinn. Und das ist ein ganz schwieriges Moment.
Aber der Tipp wäre, sich objektive Informationen zu holen, sich gesicherte Informationen zu holen. Haben Sie Tipps, wo finde ich die Informationen? Im Internet schwirrt ja auch alles Mögliche herum. Wo schaue ich am besten nach oder wen frage ich am besten?
Also wenn ich google, schreibe mal, sind das irgendwie Studien auch? Ja, wird in Zeiten von KI wahrscheinlich immer schwieriger, in Zeiten von TikTok und so weiter. Bei Dr. Google muss man ein bisschen aufpassen. Was wir anbieten, wir machen jetzt Eigenwerbung, wir machen Peer-Beratung, da kann man das auch abchecken, wie weit bin ich schon, was ist los, wo kann ich mich hinwenden, wo kann ich Dinge abklären lassen. Kann man auch bis zu einem gewissen Grad im Erfahrungsaustausch einiges erfahren.
Wenn es um Dr. Google geht, möchte ich noch ergänzen, es gibt auch die Checkliste. Wenn man googelt Infos ohne Nebenwirkung, kommt man zu einer Checkliste mit 6 Punkten. Wenn man die überprüft bei einer Webseite oder beim Folder oder wie auch immer, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es sich um eine gute Info handelt. Das ist vielleicht ein ganz einfaches Werkzeug, weil man sich nicht sicher ist, das, was mir jetzt im Internet begegnet, kann ich dem vertrauen oder nicht. Da gibt es einige Punkte, wo man drauf schauen kann.
Also professionelle Institutionen, wie unsere Beratungsstellen zum Beispiel, stehen für alle Betroffenen offen. Und auch dort kann man sich im persönlichen Gespräch natürlich die Informationen holen. Und ich würde fast dazu raten, weil wir natürlich eine interne Qualitätssicherung, ne, durch unsere Teambesprechung, Intervisionen, Supervisionen und so weiter haben, dass da auch ein Standard entsteht, den man weitergeben kann. Das wäre meine Empfehlung.
Sie beide arbeiten oder engagieren sich ja in Organisationen, auch an die man sich wenden kann. Was bietet zum Beispiel die Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit und welches Angebot hat der Verein Achterbahn?
Also Verein Achterbahn ist in Graz, einmal in der Woche, einmal am Tag unter der Woche gibt es eine Selbsthilfegruppe und wir haben aber auch 10 Außenstellen in steirischen Bezirken. Das findet man auf unserer Homepage achterbahn.st, wo die genau sind, mit 2 wöchentlichen Gesprächsrunden. Und was wir jetzt neuerdings anbieten und etablieren, ist Peer-Beratung, also Einzelgespräche durch Betroffene, die eine Ausbildung zum Peer-Berater absolviert haben. In der Steiermark ist das die FH Joanneum, also auch relativ gut abgesichert.
Und Herr Dr. Amosade, Sie sind Facharzt bei der Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit. Was bekomme ich dort?
Also diese Institution ist im psychosozialen Feld sehr breit aufgestellt. Wir betreiben Beratungsstellen, Ambulatorien, aufsuchende Dienste in Form von mobilsozialpsychiatrischen Diensten. Wir haben Arbeitsreha in der ganzen Steiermark. Wir haben in einigen Regionen auch die schon angesprochenen Tagesstrukturen. Wir haben sogar Autowerkstatt, ein Kaffeehaus und ein Restaurant. Also wir sind da sehr breit aufgestellt in diesen letztgenannten Bereichen, sind natürlich auch Klienten tätig, ne, in Form der Arbeitsreha. Also die arbeiten im Restaurant oder im Kaffeehaus oder in der Autowerkstatt. Das machen wir jetzt nicht zu unserem Vergnügen, sondern das hat schon bestimmte Ausrichtung in diesem psychosozialen Bereich.
Wenn ich so gar nichts weiß, aber eine Krise auftritt bei Angehörigen oder Betroffenen, oder auch wenn Fragen sind, ich glaube, man kann Psynot auch immer anrufen, die vernetzen auch. Entweder direkt zu einem Termin oder auch, wo sie befinden aufgrund des kurzen Gesprächs, wo man hin vermitteln soll. Also diese Psynot-Nummer 0800 44 99 33.
Haben wir irgendwas vergessen zum Thema Depression, das Ihnen noch wichtig ist zu sagen oder das unsere Hörerinnen und Hörer wissen sollten?
Ja, nicht zuzuwarten, sondern Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, es ist jetzt ausreichend gesagt worden, was es alles gibt. Man kann Leiden dadurch wirklich verkürzen, verhindern.
Das fasst die Folge auch sehr gut zusammen. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Und ich hätte noch eine letzte Frage an Sie beide. Und zwar, was ist Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
Jeden Tag eine Minute lächeln.
Ein erfülltes soziales Leben.
Ja, das war's für heute. Danke, dass Sie beide heute bei mir zu Gast waren und meine Fragen beantwortet haben. Wir hoffen, die Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert@gfstmk.at.
Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Baba, Bianca
und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.